Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Warnieck
und Florian Schwarz. In der letzten Folge haben sich die Ws bewährt. Wir hatten diverse Ws als Schlagzeile, als Anfangsbuchstaben von Worten. Wir haben weitere Ws, Benita, über die wir in dieser Sendung sprechen müssen. Und wir haben auch ein V am Ende.
Ja,
kann man schon so sagen.
Wir sprechen es mit W aus.
Wir sprechen es mit W aus. Also irre angeteasert jetzt, da bleibt man einfach bis zum Schluss.
Die Spannung, die hält keiner aus, glaube
ich. Puh, England, Wahlen, Wahlbetrug, Wetten, das.
Was?
Ja, viele Ws. Wetten, dass das eine schöne Sendung wird.
Genau. Mit ganz vielen Ws.
Wettbüros und Wimbledon.
Mhm. Oh ja, richtig.
Zum Beispiel.
Wimbledon haben wir auch noch eben.
Das fängt nämlich heute an dem Tag, an dem wir unseren Podcast aufnehmen, der 24. Juni.
Ja.
24.
Dann EM ist im Nicht-Wembley-Stadion.
Nee.
Fußball, die Engländer sind noch dabei.
Ja. Aber darüber sprechen wir nicht.
Auch nicht. Wir sagen gleich mal, über was wir nicht sprechen.
Darüber sprechen wir auf keinen Fall. Wir sprechen heute nur über... erstmal sprechen wir über das Wetten, würde ich sagen, oder?
Weil, ja. Übers Wetten.
Ja.
Wir wetten was?
Wir wetten auf den Wahltermin.
Ihr habt auch auf den Wahltermin gewettet?
Nee, wir natürlich nicht, weil wir wussten ihn ja schon.
Wir wussten
Holst du
den
mal
Wahltermin.
Unsere werten Hörer ab,
ja,
Benita?
Ja, das ist wunderlich, was da passiert ist in Großbritannien. Nämlich, die Briten sind ja ein großes Volk der Wettliebhaber. Mhm. Also es gibt nichts, worauf man in Großbritannien nicht wetten kann. Also man findet immer ein Wettbüro, was einem irgendwie Odds anbietet. Also wie heißt das auf Deutsch?
Gelegenheiten zu wetten.
Nee, weißt du, wenn du wettest, ist dann 10 zu 1 oder so. Wie heißt denn das auf Deutsch?
Quote.
Wir wetten ja hier nicht.
Ja, das ist, ja.
Odds.
Nee, weißt du, du gibst einen Euro rein und wenn das, auf was du wettest, wahr wird, kriegst du 10 Euro für jeden einen Euro.
Ja, ja, das wird ja vorher immer mit den Methoden der Statistik entsprechend ausgewertet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ja,
also in England heißt das eben Odds, they give you odds, dass es eben
passiert.
Ja, genau,
es gibt doch dieses schöne Lied Against All Odds von... Ja.
Von wem? Von Meatloaf?
Nein. Von Phil Collins.
Ah, ja,
Collins.
Ja.
Beziehungsweise, das ist, glaube ich, das Album hieß so.
Against
All Odds ist doch gegen alle Widerstände.
Ja, also gegen alle Erwartungen.
Gegen alle Erwartungen. Ja, völlig falsch.
Also alle Erwartungen. Na
gut, aber zum Glück haben wir ja eine fast Native Speakerin dabei.
Mehr, wer hätte es gedacht,
was?
Dass, auf was man in England auch wetten kann?
Ja, man kann das auf alles wetten. Man könnte zum Beispiel, du könntest jetzt in London in irgendein Wettbüro gehen und sagen, du wettest das Princess Charlotte, die Tochter von Prince William, die ist jetzt... dann ist sie 5 oder 6 oder so, dass die in 20 Jahren ihr erstes Kind kriegen wird und das wird eine Tochter. Mhm. Und dann wird dir das Wettbüro darauf
eine Quote
ja, also und zwar wirklich wahrscheinlich, wenn du 100 zu 1 oder so geben, weiß ich nicht. Also du kannst auf alles Mögliche wetten und ganz oft werden auch wirkliche Kenner der Szene oder Leute, die wirklich wissen wollen, wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass Trump die Wahl gewinnt,
ja.
Die schauen sich an, was für Odds vergeben werden in England in den Wettbüros und nicht, was die Vorhersager sagen und was die Presse sagt, sondern die liegen oft extrem richtig.
Das sind die sogenannten Quoten, so heißt es hier, okay. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also das ist quasi die Wahrscheinlichkeit.
Genau, weil die wollen dir natürlich ja nichts zahlen. Und deswegen, wenn du heute hingehst und sagst, du wettest, dass am 4. Juli die Wahl in Großbritannien ist, dann kriegst du dafür gar nichts mehr.
Weil es ja veröffentlicht ist.
Du musst 10 zahlen und kriegst 1 zurück.
Ja. Aber wenn du jetzt wahrscheinlich wetten würdest, dass die Tories gewinnen, wie wäre da die Quote?
Ja, das kannst du nachschauen, das weiß ich natürlich nicht, aber das kann man natürlich nachschauen. Mhm. Die ist sicher... kriegst du sicher ziemlich gut zurück.
Mal das erste Mal
aber das ist ja alles noch im Bereich
400 des Folgen,
das normal. Aber wir haben ja eine ganz andere Info, nämlich noch, dass es einen riesen Wettskandal gibt.
Es gibt einen Wettskandal, das ist vor ungefähr einer guten Woche oder so, ploppte der hoch. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass ein enger Mitarbeiter von Rishi Sunak hatte just getippt in einem Wahlbüro, dass die Wahl am 4. Juli stattfinden wird.
Heiderdei.
Ja, und wir erinnern uns ja, wir haben ja auch hier im Podcast oft gesagt, wann ist wohl die Wahl und ganz England wartet, bis Rishi das endlich mal ansagt und wird dann noch bis November warten und so. Als er sie schließlich da im strömenden Regen verkündete, war es eine große Überraschung, auch für viele, also viele politische Journalisten und wohl auch andere Politiker und so, die davon nichts ahnten. Aber manche scheinen es eben doch geahnt zu haben, zum Beispiel dieser enge Mitarbeiter, das ist dann irgendwie aufgeflogen. Und dann hat er gesagt, ja, also das war, also er sagt jetzt dazu nichts, weil es gibt eine Untersuchung dazu, eine offizielle Untersuchung. Also er hat sich natürlich wirklich einen schweren Fehler gemacht, sagt er. Also es war einfach a grave error of judgment, hat er gesagt. Aber ob er jetzt vorher schon wusste, welches Datum das war, hat er nicht dazu gesagt.
Also war er allein oder haben es
noch
mehrere? Naja,
inzwischen läppert sich's nämlich schon so ein bisschen.
Genau.
Inzwischen sind es schon mindestens 4. Und das Beste ist auch, oder ein besonderes Sahnehäubchen dazu ist, dass der Leiter des Wahlkampfs, des Tory-Wahlkampfs, der würde man sagen, jetzt in den letzten Wochen, es sind ja jetzt nur noch 2 Wochen bis zur Wahl, wirklich wichtig auch ist, also als zu koordinieren und wer macht welches Interview und welche Messages schicken wir raus. Ausgerechnet dieser musste sich jetzt für 2 Wochen erstmal von seinem Job zurückziehen, weil nämlich seine Gattin auch auf dieses Datum gewettet hat. Und seine Gattin wiederum ist Kandidatin, Tory-Kandidatin in einem Wahlkreis.
Spitze.
Und dann ist es noch einer eben. Also man kann sagen, es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass mindestens vier sehr enge Mitarbeiter von Rishi Sunak nichts wussten und alle zufällig. Und der eine hat sogar... Der eine ist in mehreren Wettbüros, damit es nicht so auffällig ist.
Toll.
Weil natürlich in Westminster, die Leute kennen sich alle vom Sehen. Westminster
ist wirklich klein. Weißt du, da Summen, die da gesetzt wurden?
Das weiß ich nicht. Davon hat man, glaube ich, noch nichts gelesen. Aber der hat also in mehreren Wettbüros in der Nachbarschaft immer so kleine, dezente Bets abgegeben, was sich also auf Tausende von Pfund auf jeden Fall dann läppert. Weil da hat es natürlich sehr gute Odds gegeben, weil keiner wusste. Und vor allem die Leute dachten, also sagen wir mal, es war einfach, man dachte, okay, der schiebt es raus bis zum bitteren Ende, es wird erst im November gewählt oder
das
Oktober. Haben wir ja auch echt gedacht.
Ja,
also
gut,
so insofern, Wettbüro, das ist natürlich jetzt ganz ungünstig, weil der Wahlkampf der Tories eh so wahnsinnig scheiße läuft. Mhm. Also erstens, das haben wir ja letztes Mal, als Rishi Sunak da von diesem D-Day, haben wir das noch besprochen, dass er da ja vorher weg ist, von den D-Day-Celebrations?
Ja, das hatten wir schon.
Er musste zum Interview irgendwie, weil ja Wahlkampf ist, und dann ist er eben früher geflogen. Und das ist wirklich, wo wir natürlich dann vielleicht sagen, naja, okay, jetzt auch nicht. Also das ist ihm wirklich in England extremst übel genommen worden, also extremst, wie er das machen konnte, weil er hat gesagt, ja, aber ich habe ja alle britischen, halt große britische Celebrations habe ich ja alle mitgemacht, nur dann war ich nicht mehr. Das ist ihm extrem, extrem schlecht bekommen und natürlich kommt jetzt dann auch wieder und natürlich auch von Nigel Farage als allererster, he's just not one of us, weil es ist ja halt, it shined ja mal an, gell?
Der Nigel ist... du wolltest noch.
Ich habe versucht, was zu recherchieren mit dem Odds, aber das ist, ich habe nur gesehen, dass es doch ein bisschen komplizierter ist, wenn man sich damit jetzt wirklich beschäftigt, dann muss man da erstmal, glaube ich, ein paar Semester
Statistik studieren. Ja, das ist extrem kompliziert, glaube ich, aber Wettbüros gibt es in England an jeder Ecke, wirklich an jeder Ecke. Und es
also
wird
man kann
gewettet.
Die Odds auch anschauen, also das, da, die sind auch alle da gelistet, ich verstehe nur das System nicht, aber das wäre
Und ist privat und staatliches Wetten oder ist das wie die Lotterie?
Das ist gar nicht staatlich, das ist
immer privat.
Nee. Es gibt nur die Lotterie, die erst in den 90er Jahren in England eingeführt wurde. Lotterie gab es vorher nicht in England und das hat Labour eingeführt unter Tony Blair und da war dann so, das ist ganz toll, weil das ist staatlich und die Hälfte von allen Lottoeinnahmen werden in kulturelle Sachen gesteckt. Damit wurde das damals schmackhaft gemacht und die Leute spielen sich ja viel Lotto, aber am meisten wird gewettet, einfach auf Dinge, auf Ergebnisse, natürlich Fußball und also Sport ist ja so, natürlich Hunderennen, also Greyhound Racing und
Pferderennen.
Hühnerkampf.
Und Politikerrennen eben auch.
Politikerrennen auch, Geburten und so weiter, Wetterereignisse, also kannst du echt auf alles wetten. Wahrscheinlich kann man auch auf seinen eigenen Tod wetten oder so.
Aber bestimmt wäre für die Familie dann
Umständen,
aber auch ein bisschen gefährlich.
Vielleicht.
Aber wird es, außer dass die jetzt 2 Wochen da von ihrem Job zurückgetreten ist, wird es irgendwelche Konsequenzen haben? Wie schätzt du das ein?
Naja, wie ich sage, der Wahlkampf ist so wahnsinnig schlecht. Also erst das D-Day-Ding und dann, dann stand er, am nächsten Tag wurde er fotografiert, Rishi Sunak in einem Flugzeug, wo er also fliegt irgendwo hin und über ihm Riesenzeichen Exit this way sozusagen. Weißt du, das ist alles so symbolisch und natürlich seine Verkündung im Regen und überhaupt, also dann gibt er Interviews, wo er eigentlich schon vornherein siehst du, eigentlich, der ist schon einfach so aufgeladen hat und dann wurde gesagt, ja, wie Sie als wahnsinnig reicher Mensch, ja, Sie haben doch überhaupt keinen Bezug mehr zur richtigen Bevölkerung und wo es hier allen so schlecht geht und so. Und er so, nein, und man muss sich nicht vorstellen, dass er irgendwie, seine Eltern waren ja nicht reich, sondern die waren halt hart arbeitende, keine Ahnung, Apotheker oder sonst was. Aber er musste ja auch verzichten auf verschiedene Dinge. Also zum Beispiel hatte er kein Sky TV als Kind und das ganz schlimm. Also er hätte kein Sky TV, das ist ein privates Fernsehen.
Pay-TV. Gab es damals schon, als er
Wundere mich auch so ein bisschen, dass er damals schon Sky TV hätte überhaupt haben können.
Außerdem war damals doch die BBC so gut, da brauchte man gar kein Sky.
Nein, aber vor allem, dann haben sie natürlich alle erst sofort, also was ist denn das für ein Schmarrn, als wäre das irgendwas Schlimmes, auf das man verzichten muss. Und dann kam noch dazu, naja, wer ein echter Snob ist, hat natürlich sowieso kein Sky TV, weil das ist ja nur für halt so RTL Plus oder so. Ja, also, das ist alles nach hinten losgegangen.
Alles.
Und dann jetzt noch, dann natürlich Nigel Farage, der eben, haben wir da gesprochen, der da jetzt sich aufmandelt und da wieder fürs Parlament kandidiert und wirklich den Tories unheimliche Probleme bereitet. Also es gab zum Beispiel jetzt schon Umfragen, wo die vor den Tories lagen. Die Reformpartei.
Ja. Wie heißen die?
Reform.
Nicht, genau,
nicht gar keine Partei, es ist eine Firma.
Eine Firma, ja, stimmt. Das hatten wir letztes Mal.
Genau. Die Reformfirma.
Also der macht richtig Feuer, der Farage.
Der macht richtig Feuer, mit seinen alten Hits, seinen alten Kamellen von vor
Anno. Schlager gehen immer.
Da macht er also, Rabatz und so. Und es läuft also schlecht. Und dann kam eben jetzt noch dieser Wettskandal dazu, was wirklich ein ziemlich handfester Skandal ist. Und es steht auch zu befürchten, dass dann noch mehr, natürlich nicht nur vier, sondern noch einige mehr. Wahrscheinlich kommt es raus, dass er auch noch gewettet hat, obwohl er es gar nicht nötig hätte. Also ist einfach alles schlecht. Und die Labour-Partei, die setzt sich dezent nach hinten und sagt dazu gar nichts, weil, ich meine, die muss man nicht viel sagen. Und das ging alles so ein bisschen unter, nämlich in der Zeit, zwischen dem wir uns letztes Mal getroffen haben. Und jetzt haben die Parteien ihr Wahlprogramm vorgestellt.
Oh ja.
Das ist natürlich immer ein großes Ding. Und muss sagen, viele waren sehr enttäuscht vom Labour-Wahlprogramm, weil eben natürlich die EU oder der Single Market oder so findet überhaupt keine Erwähnung. Und es ist ein sehr eigentlich, sagen wir mal, mittiges Wahlprogramm, sozusagen wie die Tories eigentlich waren, was sagen wir, eine CDU unter Merkel oder so, ja. Und jemand sagte, das ist wirklich bizarr, weil sie sich sehr, das Labour eben sozialliberal, aber fiskalisch doch sehr streng da geben und wir müssen sparen und so weiter. Also wenn du streng bist, könntest du sagen, das ist einfach weitergehende Austerity, weitergehendes Gespare, was das Land überhaupt nicht vertragen kann natürlich. Wobei das Land eben eigentlich will, fiskalische Lockerheit, aber illiberale, sozusagen rechtsgerichtete soziale oder rechtsgerichtete, aber eben mehr Anti-Immigration und mehr vielleicht, hier wird nicht gegendert oder sowas. Mhm. Ja, also das ist so interessant, weil Labour liegt wahnsinnig weit vorne in allen Umfragen, weit über 20 Punkte vor den Tories. Mhm. Und man könnte sagen, ja, die können, es ist eh egal, weil als alle sind schon klar, Keir Starmer wird der nächste Premierminister. Aber es gibt Leute, die da sehr skeptisch sind und sagen, wenn viele dann gar nicht wählen oder sagen, okay, es ist jetzt wurscht, weil Keir Starmer wird Premierminister, mir gefällt der aber nicht. Und ich finde auch das Labour-Programm eigentlich echt enttäuschend. Wähle ich jetzt mal Liberal Democrats. Die sind nämlich die einzigen, die in ihrem Wahlprogramm zum Beispiel Eintritt in den Single Markets drinstehen haben.
Die
haben es ja, weil die wollten es erst auch nicht, dann haben sie es doch gemacht.
Und wird man Allianzen brauchen überhaupt, um eine nächste tragfähige Regierung?
Weil wenn Labour wirklich so gewinnt, wie es vorausgesagt wird, dann werden die überhaupt niemand brauchen. Dann haben die wahnsinnig viele Sitze und die Tories werden das schlimmste Ergebnis ihrer ganzen Geschichte einfahren.
Wäre es denn dann zu erwarten oder gibt es da schon Kommentatoren, die sagen, vielleicht, wenn sie die Wahl dann gewonnen haben, werden sie dann sich doch positionieren oder eben versuchen oder wieder sich anzunähern?
Ja, das, ich meine, das ist natürlich, das sagen viele, hoffen, glaube ich, auch viele, dass sie halt sagen, die sollen halt bloß nichts sagen. Rachel Reeves, die wird die nächste Schatzkanzlerin werden, wenn Labour die Partei gewinnen sollte, hat jetzt neulich im Interview gesagt, sie möchten sich natürlich für eine viel engere Kooperation mit Europa einsetzen. Das heißt aber eigentlich sehr wenig bis gar nichts, weil man ja eben an sich inzwischen gelernt haben sollte, das geht eben nicht. Es gibt eben bestimmte Regeln und wenn man die nicht einhalten will, dann ist man eben draußen oder man zahlt drauf. Also ich schätze mal, wenn Labour die Wahl gewinnt und eine große Mehrheit hat, dann werden sie wahrscheinlich, vielleicht könnte es sein, dass sie irgendwie ein halbes Jahr irgendwie rummachen und sagen, Leute, es ist viel schlimmer, als wir gedacht haben. Es gibt kein Pfennig Geld, das Land ist echt und stöhnt und so. Und es bleibt uns gar nichts anderes übrig, wir müssen in den Single Market zurück eintreten. Ja. Sowas zum Beispiel, vielleicht so, ja. Ich weiß es natürlich auch nicht, leider.
Ja gut, und da kann man natürlich sicher natürlich auch drauf wetten, ja. Müsste man dann mal gucken, wie da die Quoten sind.
Aber viel, viel Hoffnung in diesem Gedankengang, oder? Drin, dass das dann so gravierend ist und Labour aufzeigt, dass sie zurück müssen.
Ja, ich meine, du weißt, es ist gerade so eine...
Ja, Armut steigt. Oder hatten wir das in der letzten Ausgabe, dass irgendwie die Briten... ärmer sind als
die Osteuropäischen. Das ärmste Fünftel der Briten ist ärmer als die Ärmsten in Osteuropa.
Also und trotzdem ist aber noch irgendwie eben kein Bürgerkrieg irgendwie in
Sicht. Nee, das nicht, aber trotzdem hat eben auch Nigel Farage, wo man ja sagen könnte, haben diese sehr Armen ja noch viel mehr zu verdanken, wie arm sie jetzt heute sind, ja. Gerade natürlich auch, wie immer, eben in Gegenden, wo viele Leute sind, die einfach nicht mehr mitkommen und die sich abgehängt fühlen und sagen, ich komme einfach nie auf den grünen Zweig. Kommt er mit seinen alten Schlagern-Hits, also irgendwie Ausländer raus und Zero Immigration und überhaupt, wir brauchen mal ordentlich ins Fossil Fuels und dieser ganze Grünscheiß, den können wir gleich mal lassen. Mhm. Hat er ordentlich Ankratz. So ein bisschen, vielleicht habe ich manchmal auch das Gefühl, die Leute haben es ein bisschen leid, wenn er irgendwo auftritt, immer dasselbe zu hören. Aber
man merkt ja, oder das weiß man ja auch durch Forschungen, die Wiederholung funktioniert irgendwann. Wenn du immer wieder den gleichen Mist erzählst, irgendwann glauben es halt zumindest ein paar Leute.
Ja, das ist gut. Dann denkst du, und alle anderen schwenken langsam so ein bisschen drauf ein. Ja, das ist schon, in Reform wird jetzt diese Firma oder Partei wird diesmal sicher ein paar Sitze gewinnen, von den Tories sozusagen Sitze wegnehmen. Wobei das ja an sich richtig ist. Wir hatten ja schon mal besprochen, dass eben in diesem absoluten Mehrheitswahlsystem, auch wenn 12,5% der Briten zum Beispiel UKIP gewählt haben, war nur ein einziger Abgeordneter im Parlament, weil die Stimmen alle verfallen. Mhm. Ja. Und jetzt, vielleicht kommen jetzt sozusagen endlich mal, wenn es viel sind, 8 Abgeordnete von Reformance in die Commons. Ja. Das sind dann schon viel. Aber dazu gehört dann auch höchstwahrscheinlich Nigel Farage, der dann das erste Mal eine Wahl gewonnen haben wird. Der hat noch nie eine Wahl gewonnen. Mhm. Das ist sein 8. Mal, dass er antritt. Und dann sitzt er aber im Parlament und damit in der Höhle des Löwen. Und die Tories, wenn es wirklich so kommt, wie es kommen wird, werden die so wenig Sitze haben wie noch nie und sind extrem verwundbar dann natürlich dafür, dass, ich meine, davon kann eigentlich Farage eigentlich nur die ganze Zeit träumen. Das muss eigentlich sein Endziel sein, dass er die eigentlich übernimmt. Ja. Dass er, entweder wird er die Reformpartei, also Partei, die Firma auflösen und sagen, wir gehen jetzt zu den Konservativen, wir werden Tories. Also würde ich mir das vorstellen, weil natürlich die Tories ja eh schon im Moment eigentlich nur ein Sauhaufen sind, ein Brexit und irgendwie rechtstümelnder Sauhaufen geworden sind. Post-Truthing.
Ja, eine Green Party, ist da eine Relevanz? Oder?
Nee. Also wenn sie Glück haben, kriegen sie halt wieder eine Abgeordnete, nämlich aus Brighton.
Und sonst ist es ja gut, dank des
SNP Systems. In Schottland.
Ja.
Die sind wahrscheinlich, weiß man nicht so, aber die hatten ja auch irre Skandale und Leaderwechsel und so. Und das kann wahrscheinlich Labour sehr zugutekommen. Also denkt man, dass die SNP weniger Sitze haben, wenn da viele an Labour verlieren wird. Aber wer weiß, vielleicht wählen da irgendwelche Schotten plötzlich auch Reform.
Wobei, sag nochmal, die SNP, das war jetzt die
Scottish National Party.
Das sind aber die...
Die waren für Europa, aber
sich
gegen Großbritannien.
Ja, genau. So, also quasi ein Scoxit.
Scoxit.
Aber aus Großbritannien. Ja. Ja.
Die haben in Schottland, wurde ja auch deutlich gegen den Brexit gestimmt überhaupt. Und dann hatten diese Nicola Sturgeon, die dann eben in einem Skandal verwickelt schließlich zurücktreten musste. Dann hatten sie, wie ist er, Yusuf Hamza, war dann der nächste schottische National Party Leader. Ich glaube, ist ein Bangladeschi, ursprünglich seine Eltern oder so. Jedenfalls ein so ein bisschen, weiß nicht, man konnte den immer überhaupt nicht so richtig erkennen, fand ich. Der war immer so ein bisschen umwölkt von irgendwas. Und der ist aber auch schwer skandalös dann gesunken. Und die S&P ist so ein bisschen ohne Richtung, schlingern die gerade so vor sich hin. Und das könnte natürlich aber die Labour-Partei zugutekommen.
Ja, denn ist denn so richtig Wahlkampf spürbar im Sinne von alles zu plakatiert, viele Talksendungen dazu? Oder wie geht man auf diesen 4. Juli zu?
Also Talksendungen gibt es natürlich sehr viele. Und es gibt in England immer, es gibt BBC Question Time. Das ist immer, da ist Publikum und dann sitzen so 5 Leute, eingeladene Gäste und eine Moderatorin und das Publikum fragt Fragen. Und das ist immer einmal die Woche.
Das ist wie im BR das Jetzt red I.
Jetzt red I. Okay, also das ist dann eher genau, so, man fährt zu den Leuten.
Und da beschweren sich auch natürlich schon seit Jahrzehnten viele Leute, dass zum Beispiel Nigel Farage unproportional oft da eingeladen war, und auch jetzt ist er wieder gerne eingeladen und ist dann halt da, kann seine Sachen da ans Publikum bringen, wobei er im Publikum jetzt nicht mehr so gut ankommt. Und auch jetzt, wo er ja wirklich wahrscheinlich im Parlament landet, versuchen Journalisten ihn das erste Mal so ein bisschen richtig zu fragen, ja, okay, wie werden sie dann diese Zero Immigration, wie wollen sie das denn? Mhm. Oder wie, keine Ahnung, wie, was werden sie mit der gegen die Armut hier machen oder so. Natürlich hat er überhaupt keinerlei Programme und seine Art ist halt immer nur, über die Leute drüber zu reden, irgendwie unverschämt zu werden und sich als wieder als Opfer darzustellen, dass ihm ja keiner ausreden lässt, wobei er niemand anders ausreden lässt. Also da tappen, die haben jetzt zwar ihr Manifest auch veröffentlicht, ihr Parteiprogramm, aber das ist nicht sehr aufschlussreich und wurde auch sofort von irgendwelchen Economists durchgerechnet, also da vorne und hinten nichts zusammenpasst, zahlenmäßig überhaupt nicht. Und da ist viel im Gange und die konservative Partei, die ja eine uraltwürdige Partei ist, die eigentlich nur dafür da ist, an der Macht zu bleiben, die ist gerade dabei, komplett, also echt zu implodieren und eventuell wirklich dann auch für alle sichtbar ein Opfer Nigel Farages zu werden. Und dieser Tendenzen, die ja nicht nur in Großbritannien sind.
Ja, dort aber schon besonders lang. Da sieht man eben, man ist ein bisschen weiter voraus im Vergleich. Wir sehen ja so ein Europa der unterschiedlichen
Rechtslastigkeiten.
Geschwindigkeiten in dem Bereich. Manche haben es schon hinter sich, andere noch vor sich. Und bei den Briten könnte man ja jetzt auch sagen, also diese Ära geht ja jetzt eigentlich vorbei, weil wenn Labour gewinnt.
Ja, ich meine, ich finde, es bleibt interessant, weil Labour gewinnt wahrscheinlich schon, aber es gibt einfach irgendwie keinen großen Enthusiasmus. Es ist so ein bisschen so, die einen haben es jetzt wirklich dermaßen an die Wand gefahren, dann nehmen wir halt jetzt mal wieder die anderen da. Aber so dieses Gefühl, dass, was ja nicht nur in Großbritannien ist, glaube ich, dass die Leute sagen, irgendwas muss sich einfach grundsätzlich ändern. Da gibt es eben nichts außer die Populisten, die das immer die das eben sagen, aber natürlich null Rezepte in Wirklichkeit haben. Und wir sind jetzt ja, starren ja jetzt eigentlich alle auf Frankreich wie die Kaninchen.
Genau, das ist nämlich auch, die ist sogar noch davor, die Wahl.
Die ist am 30. jetzt. Ja.
Also das wird auf jeden Fall alles spannend und erstaunlich auch, wie das logistisch funktioniert.
So schnell meinst
dass
du?
Dass es so schnell jetzt geht. Also auch jetzt UK war ja relativ schnell. Wie stellt man das dann so schnell auf dort? Das wäre in anderen Ländern gar nicht möglich.
Das ist vor allem nicht bei uns, wenn man sich die Faxmaschinen anschaut.
Wir fangen jetzt wir machen in 3 Wochen eine Bundestagswahl. Wäre wahrscheinlich schwierig zu realisieren. Gut, bei den Briten war es jetzt schon, wann hat Rishi das verkündet, den Termin?
Ja, als es geregnet hat.
Als es geregnet hat, genau. gut,
Erst vor Downing Street hat es geregnet.
Ja, genau. Das Skript ist nass. Aber lange Zeit war es jedenfalls nicht.
Wir haben ja noch zumindest vorletzte Folge,
haben
wir noch von geredet, dass es irgendwann im Herbst wahrscheinlich stattfindet.
Nee, also lange her ist es auf jeden Fall nicht.
Es ist ja doch einiges digital.
Digital, naja, da musst du schon. Ja, egal. Also es ist really, also es passiert viel, es ist viel im Umschwung und die Parteienlandschaft könnte sich ganz schön ändern.
Ich habe noch eine Frage. Also am 4. ist dann die Wahl. Wie lange wird dann eine Regierungsbildung dauern? Gibt es da Erfahrungswerte aus den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, wenn die Wahl, also sagen wir mal, dann wird halt das Ergebnis erkündet, dann tritt eigentlich der Premierminister sofort zurück. Das hat ja auch David Cameron sofort gemacht, stimmt. Zum Beispiel, als er das Referendum verloren hat. Und dann sind die anderen, glaube ich, eigentlich gleich dran. Und jetzt auch schon, habe ich auch noch heute gelesen, im Civil Service, also im Beamtenapparat, laufen natürlich schon lauter Vorbereitungen. Und die sogenannten Shadow Ministers, das gibt es ja bei uns auch, das Schattenkabinett, die sind, wenn sich das abzeichnet, dass die Opposition wirklich gewinnen wird, werden die schon sehr tief reingeholt, bevor sie dann sozusagen die Regierungsverantwortung übernehmen. Das ist, da haben die Engländer ja schon lange demokratische Erfahrung gesammelt.
Einarbeitungszeit.
Und es kommt sicherlich natürlich dann auf die Mehrheitsverhältnisse an, wenn Labour so wie prognostiziert oder wie von den Wettquoten her vorher gesagt, das Rennen macht, dann Und mit der Mehrheit, dann muss man ja nicht groß umeinander tun. Das ist ja nur, wenn man sehr viel.
Also, wenn es Koalitionsverhandlungen oder so.
Ja, genau.
Ohne Koalitionsverhandlungen, wenn es nicht nötig ist, geht es natürlich schneller.
Ja, also ich glaube nicht, dass es die Koalitionsverhandlungen geben muss. Aber ich meine, es kann immer Überraschungen geben, weil, wie gesagt, diese Reformfirma.
Ja, sind dann Sommerferien kollektiv in England dann irgendwann ab Mitte Juli?
Ja, sind. Und die auch, und da ist das Parlament, hat dann auch im Sommer echt das Recess, da ist zu. Vielleicht wird dann erstmal gar nicht so viel regiert. Genau, wird gar nicht so viel regiert, da können sie noch ein bisschen. Dann können sie noch ein bisschen sich einarbeiten.
Und knarz, knarz, hier die Stühle knarzen, Stühle in Wimbledon, das ist jetzt eine tolle Überleitung, knarzen die denn auch? Denn dieses Turnier wird ja jetzt auch wieder stattfinden.
Beginnt heute.
Das beginnt heute und wir wollten auch dazu noch irgendwie was sagen.
Fängt auch mit W an, deswegen
haben wir es auch noch ins Programm. Ja, und es ist Tennis, das muss man auch noch mal ganz klar sagen.
Du hattest doch gerade gesagt, recherchiert auch, seit wann es Wimbledon überhaupt schon
das Wimbledon Turnier gibt. Ich habe es leider schon wieder vergessen, mein Kurzzeitgedächtnis ist wie
bei einem Golf. Aber
doch, 1877. Und dann erst 7 Jahre später dann auch
haben wir bald
Frauen, 100, aber auch relativ früh.
Ja, haben wir bald 150-Jährige.
Ja, ja, also das traditionsreichste Tennisturnier.
Für Frauen auch schon so früh, weil 1884, also wählen durften sie noch nicht, aber Tennisspielen
war schon erlaubt. Es war schon sehr fortschrittlich.
Ja.
Und da haben wir ja einen tollen Fun-Fact, abgesehen von den sportlichen Sachen.
Vielen Hörern und Hörerinnen kratzt jetzt schon unter den AirPods gerade, weil sie ja noch am Anfang unseren Beginn dieser Sendung mit vielen Ws, aber auch einem Fake-W, nämlich ein V. Wie wollen wir denn dieses V jetzt in Bezug auf Wimbledon unterbringen?
Ja, Wimbledon schreibt man eigentlich mit V. Nee.
Nein.
Wir wollten doch darüber sprechen, dass man natürlich in Wimbledon, wie ja alle wissen, es ist also wahnsinnig traditionell und wunderelegant und schön und es ist grün und man darf nur weiß tragen. Die Spieler dürfen dann nicht ihre abscheulichen bunten Leiberl tragen, die sie sonst überall haben.
80%
weiß sein. 80% weiß.
Aber da weiß ich noch, Michael Chang ist ja immerhin
Michael Chang war, also in Wimbledon mussten alle, selbst damals Andre Agassi, der damit angefangen hat, hässliche Kleidung zu tragen, die ja vielen Leuten gefallen hat, der durfte auch in Wimbledon nicht. Und da gab es einen legendären Auftritt von ihm, wo alle schon gesagt haben, der war ja damals, hat er sich so inszeniert als Tennis-Punk.
Ja.
Und dann hieß es, wie kommt der denn jetzt nach Wimbledon? Und der wird sicher auf diese Regeln pfeifen und so.
Ja.
Und er war wirklich blütenweiß, zu 100%
deswegen hat Steffi ihn auch dann erhört, weil er gemerkt
Steffi
hat, er kann sich gut anziehen.
Steffi wahrscheinlich geschmolzen wie ein Vanilleeis.
Oh ja, Vanilleeis. Und jetzt kommt dein Stichwort, Benita.
In Wimbledon muss man natürlich auch Pimms trinken. Das ist ein herrliches alkoholisches Sommergetränk. Fängt mit Pean. Und man muss Erdbeeren essen mit Sahne. Und diese Erdbeeren mit Sahne in Wimbledon, natürlich sehr teuer alles in Wimbledon, aber die Erdbeeren mit Sahne kosten nur 2,50 £.
Toll, wie eine Kugel Eis
seit 2010.
Seit 2010.
Seit 2010.
Und die gibt es jetzt auch, weil auch in Wimbledon kommt die Moderne an.
Ja.
Es gibt auch vegane Sahne.
Vegane Sahne. Wow. Und das auch für 2,50 £, das wissen wir nicht, müssen wir noch rausfinden. Oder man fährt Hinkarten gibt es natürlich keine mehr, aber man kann ja, sich
doch, man kann, aber man, es gibt immer Tageskarten, da muss man nur halt 500, da übernachten.
500 Stück gibt es immer.
Muss, genau, man muss im Zelt davor pennen und dann kann man...
Zelt muss aber grün sein, nicht weiß, weil ja die Ausstattung ja eher dunkelgrün ist.
Ja, und ein bisschen lila darf auch dabei sein.
Bisschen lila, ja, stimmt. Ja.
Also Wimbledons Vegan Cream auf den drei Erdbeeren für 2,50.
Ja,
das ist
also
doch
das muss man schon
wirklich
machen.
Erbauliche Nachricht am Schluss hier, dass nicht doch alles den River runtergeht.
Nein, manche Sachen bleiben einfach so und auch die Art der Erdbeerpreis seit 2010, egal Inflation hin oder her.
Ja.
Und, und jetzt schauen wir mal, wenn wir uns das nächste Mal treffen,
oh ja,
was dann wirklich passiert ist in der Wahl.
Ja, und das wird ja, das ist vielleicht auch noch der Cliffhanger.
Ja.
Am 5.7., das ist das erste Mal, dass wir einen Termin jetzt schon wissen
preisgeben.
Von unserem nächsten Aufnahmetermin, weil wir müssen ja hier aufwendig das Studio buchen, in dem wir aufnehmen, sehr High-End-Technik, die wir hier auch nutzen.
Ja.
Und deswegen am 5.7. sind wir wieder am Start und werden natürlich brandheiß.
Ja.
Alles
analysieren.
Ja. Vielleicht bei einem Schälchen Erdbeeren, das wir dann löffeln. Dann haben wir so ein bisschen das Silberlöffelchen in der Glasschüssel als Sound. Aber das
und die Wimbledon-Sieger werden dann ja auch schon feststehen.
Ich glaube schon, oder?
Denn der 5.7. ist ein
Freitag.
Freitag?
Ja. Ja, aber die wählen ja immer donnerstags.
Ah, ja, stimmt.
Aber du meinst, es ist vielleicht erst am Wochenende drauf.
Macht was haben wir denn heute?
Nee, aber die EM ist dann schon rum.
Also die Wimbledon dauert auf jeden Fall 2 Wochen.
Wieso die EM, die dauert doch bis 14. Juli.
Die dauert bis 14. Juli, also das wissen wir noch nicht.
Ach so, ist der noch nicht rum. Toll.
Nein. Gut,
England okay, also, ist aber wenn jetzt jemand wetten will, wann das nächste Brexit und Toast rauskommt, heißer Tipp, 5.7.
Oh ja, genau, feel free to vote.
Also die Buchmacher hören natürlich ganz genau hin.
Nicht to vote, to bet.
To bet, stimmt.
Ja.
Toll, schöner Schluss.
Mhm. Genau, ich mal schauen, welchen Buchstaben wir dann nächstes Mal uns vornehmen.
Ja. Danke für die Insights, Benita.
Bitte.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.